Ich lese den Predigtext aus dem Markus-Evangelium im ersten Kapitel. Als Jesus aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, die sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Komm, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort ihm nach.
Liebe Greifbargemeinde, es ist eine beliebte Frage, was wohl ein Marsmännchen dächte, wenn es plötzlich mitten in unser seltsames Leben geriete und unsere manchmal etwas komischen Sitten angucken müsste. Ich habe tatsächlich in einer juristischen Vorlesung die Frage gefunden, was wohl passiert, wenn ein Marsmännchen an Ostern käme und man würde ihm den Auftrag geben, im Garten nach Ostereiern zu suchen. Das kann nichts werden. Man kann es beliebig ausdehnen und eigentlich alle komischen Marotten und Eigenarten von uns Menschen auf diese Weise einfach mal von außen betrachten. Also sagen wir mal zum Beispiel Fußballspielen und Tanzen. Marsmännchen wären vermutlich ratlos, warum sich die Menschen so komisch benehmen. Bei der einen Aktivität verstehe ich das auch, bei der anderen eher nicht. Aber es geht noch weiter. In einem Klassiker der Sesamstraße sieht man zwei Marsmännchen, die völlig überwältigt sind, als sie einen tropfenden Wasserhahn betrachten. Und sie fangen sofort an zu lautmalen: Tropf, Tropf, Tropf. Und damit sind wir beim Wasser. Wir haben heute eine Taufe hier gefeiert und darum gibt es heute eine Predigt zur Taufe. Stellen wir uns also vor, unsere intelligenten, aber dem irdischen Leben nicht ganz so vertrauten Marsbewohner wären bei unserer Taufe reingeplatzt. Was würden sie als marsianische Völkerkundler dann wohl nach Hause melden? Ich habe mal versucht, eine Pressemeldung vorzuformulieren. Vielleicht so. Manche Erdbewohner versammeln sich zu einem festen Termin in einem größeren Gebäude. Wenn nun bei den Erdbewohnern ein Junges geboren wird, bringen sie es in dieses Gebäude. Was sie dort tun, ist schwer zu durchschauen. Sie sprechen gemeinsam Texte, die sie wohl heilige, also besonders ehrwürdige Texte nennen. Meistens spricht einer, der bei uns nicht, aber sonst, ein seltsames schwarzes Gewand trägt, das wir sonst im Alltag der Erdbewohner nie gesehen haben. Dann bringen sie das Junge nach vorne. Sie beantworten Fragen, dass sie zum Beispiel sich Mühe bei der Aufzucht geben und dass sie dem Nachwuchs die Verehrung eines unsichtbaren höheren Wesens ans Herz legen wollen. Das alles kennen wir nun schon, aber das Merkwürdigste ist, dass das Wesen, das da vorne steht und viel spricht, plötzlich dem Menschenjungen Wasser über den Kopf gießt und eine Formel dazu aufsagt. Das Junge schreit dann meistens, was wir sehr gut nachvollziehen können. Der Sinn dieser seltsamen Sitte hat sich uns überhaupt nicht erschlossen. Wollen Sie das Kleine waschen? Aber dann reichen drei Hände voll H2O ganz gewiss nicht aus. Wollen Sie es ärgern? Also Nassspritzen haben wir auch schon auf den sogenannten Schulhöfen bei den Menschenkindern als Neckerei entdeckt. Oder wollen Sie ihm zu trinken geben? Na, dann sollten Sie mal lieber üben, wie man den Mund trifft. Wir vermuten, es handelt sich um eine Art Aufnahmeritual in die eigene Gemeinschaft. Aber wozu Sie dabei Wasser über das Kleine schütten, das haben wir nicht verstanden. Ende der Pressemeldung. Vielleicht muss man aber nicht mal Marsbewohner sein, um das komisch zu finden. Vielleicht muss man einfach nur ohne Kirche aufgewachsen sein. Das kam jetzt sehr pünktlich. Vielleicht muss man auch, selbst wenn man mit Kirche aufgewachsen ist, einfach nur mal einen Schritt zurücktreten und sich fragen, was soll das eigentlich? Und das möchte ich heute versuchen, ein bisschen zu erklären. Was tun wir da, Was bedeutet es? Warum machen wir das? Es geht also um die Taufe. Und ich möchte gleich den Kern meiner Überlegungen an den Anfang stellen. Der Kern meiner Überlegungen ist, Doppelpunkt, die Taufe ist heute das, was vor Ostern der Ruf von Jesus war, ihm nachzufolgen. Darum geht's jetzt. Vor Ostern hat Jesus immer wieder Menschen aufgefordert, mit ihm mitzuwandern und mit ihm unterwegs zu sein. Nach Ostern ging das nicht mehr. An diese Stelle, an die Stelle der Aufforderung, Jesus nachzufolgen, kommt jetzt die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mal mit viel Wasser, mal mit wenig Wasser. Viel Wasser finde ich besser. Und darum wird es jetzt gehen, in 4 einigermaßen kurzen Gedankengängen. Es wird ein bisschen theologisch, ich warne euch vor, aber das muss jetzt sein, da müsst ihr durch. Ich will damit auch keinen ärgern, sondern nur mal versuchen, uns zu verständigen, warum machen wir das eigentlich. Mein erster Gedanke fängt mal bei der Nachfolge an, der Ruf in die Nachfolge. Wir haben das gesehen, Jesus war unterwegs am See Genezareth, das ist im Norden von Israel, und dort gibt es Fischer, und einige von diesen Fischern spricht Jesus an, wie aus dem Nichts. Nicht alle, sondern genau 4. So als hätte er sich diese 4 ausgesucht. Simon und Andreas heißen die ersten beiden, sie sind Brüder. Jakobus und Johannes heißen die zweiten beiden, sie sind auch Brüder. Er fordert sie auf, lasst alles stehen und liegen, verabschiedet euch noch schnell und dann kommt mit mir mit. Man kann sich vorstellen, er baut so eine Art Team auf. Aber für die 4 muss das eine ziemlich krasse Erfahrung gewesen sein und für ihre Familien erst recht. Wir hören nichts davon, dass sie vorher irgendwie innerlich unzufrieden gewesen wären. Wir hören nichts davon, dass sie besonders religiös gewesen wären. Wir hören nichts davon, dass sie sich diese Aufforderung erstmal durch den Kopf gehen lassen und mit ihren Familien beraten. Es spielt offenbar keine Rolle, was in ihnen vorgeht. Als sie später darüber sprechen und als Markus, der Biograf von Jesus, das alles aufschreibt, werden sie vielleicht gesagt haben, es kam wie aus dem Nichts. Aber als er uns ansah und als er uns ansprach und als er uns rief und als er uns sagte, er wolle uns zu Menschenfischern machen, da zog es uns auf die Beine, es machte im Kopf Klick. Und uns war schlagartig klar, wir gehen mit. Die Geschichte sollte sich später noch öfter wiederholen mit den Zöllnern an den Zollstationen, mit Menschen, die Jesus geheilt hat und so weiter. Es war, so lernen wir, bei Jesus geradezu Programm. Er rief Menschen. Und es war bei ihm offensichtlich Power. Wenn er rief, gerieten Menschen in Bewegung. Gleich zu Beginn seiner Laufbahn macht Jesus deutlich, was er vorhat. Menschen berufen, Menschen herausfordern, Menschen mitnehmen, mit Menschen das Leben teilen, ihnen beibringen, was es um Gottes Willen auf dieser Erde zu tun gibt. Also Jünger in die Nachfolge rufen, knapp gesagt, so heißt das in kirchlichem Jargon. Jesus ruft, Menschen folgen, ihr Leben ändert sich, sie wirken im Team von Jesus mit. Ich möchte noch ein paar Details dieses Rufes in die Nachfolge ein bisschen beleuchten. Das ist wichtig, deshalb bitte Achtung, aufpassen. Ich nenne sie mal einfach jetzt die Berufenen. Die Berufenen waren in keiner Weise auf diesen Ruf vorbereitet. Das kam als große Überraschung auf sie zu. Es stieß ihnen geradezu zu oder fiel auf sie herab. Sie haben selbst am wenigsten damit gerechnet. Jesus kam zu ihnen wie ein Dieb in der Nacht. Und sie haben sich das nicht ausgesucht. Sie waren auch in keiner Weise, zweitens, für diesen Ruf besonders qualifiziert, weder moralisch noch religiös. Andi Jansson hat vor 2 Wochen noch draußen was Ähnliches in seiner Predigt deutlich gemacht. Wer das meint, er wäre irgendwie besonders qualifiziert, der hat ein Problem. Man kann nicht einmal sagen, dass sie besonders gläubig wären oder mindestens doch suchend oder offen oder wie immer wir das bei uns nennen. Das Entscheidende liegt nicht in ihnen, es liegt in der Tatsache, dass Jesus sie sieht, dass Jesus sie wählt und dass Jesus sie ruft. Das Dritte, sie werden nie wieder sein, was sie vorher waren. Der Ruf von Jesus teilt ihr Leben in ein Vorher und ein Nachher. Beruf und Beziehungen, Werte und Worte, Besitz und Benimm, alles dreht sich, wird anders und neu. Aus Heringsfischern werden Menschenfischer, aus Familienmenschen werden Kommunarden des Rabbi Jesus. Dietrich Bonhoeffer hat mal die raue Rückseite dieser Tatsache beleuchtet und gesagt, jeder Ruf von Jesus führt in den Tod. Da stirbt Altes, aber Neues kommt zum Leben. Und das Letzte, die Berufenen sind sehr verschieden in Herkunft, in Charakter und Temperament. Aber sie haben ein Gemeinsames. Sie sind die, die bei Jesus sind. Und sie sind die, bei denen Jesus ist. Durch dick und dünn, durch Versagen und Irrtum, durch Zweifel, durch Verrat. Sie sind die, die bei Jesus sind und sie sind die, bei denen Jesus bleibt. Fassen wir also den ersten Gedanken ganz kurz zusammen. Sie, die Berufenen, waren nicht vorbereitet. Sie waren nicht qualifiziert. Sie waren selbst am meisten überrascht. Und dann wurde ihr Leben auf den Kopf gestellt. Und der einzige gemeinsame Nenner ist Jesus. Er bei ihnen, sie bei ihm. Und dann sein Ruf, sein Einfluss, seine Loyalität. Das ist das Markenkennzeichen dieser Berufenen. Soweit, glaube ich, auch nichts Ungewohntes begreifbar. Zweiter Gedanke. Da muss ich umziehen. Die Taufe. Wasser plus Wort. Das ist jetzt ein etwas brutaler Themenwechsel und für manche vielleicht nicht ganz so leicht zu hören, aber denkt's mal bitte mit durch. Bisher war ich brav beim Bibelwort, das wir eben gehört haben. Jetzt wechsle ich den Standort und gucke mir an, was wir hier an diesem Ort eigentlich tun. Hier haben wir eben vor einer Stunde Joram Johannes Harder getauft. Ich mache es mir jetzt mal einfach und folge in dem, was ich euch dazu sage, dem Martin Luther, wie er das erklärt hat, nämlich in einem Buch für die fromme Familie, genannt Großer Katechismus. Das ist sozusagen Brems Tierleben für christliche Familien. Nachschlagewerk für Groß und Klein. Und da beantwortet der Luther so nacheinander eine ganze Reihe von Fragen. Und dem folge ich jetzt mal. Erste Frage, wer hat's erfunden? Nun sagt der Luther wörtlich, die Taufe ist kein Menschenkram. Kein Menschenkram. Getauft wird, weil Gott es so will. Zweite Frage, und wer tut da denn was? Nun sagt der Luther, man sieht nur Menschen, die was tun, das, was für die Marsmännchen so komisch aussieht. Also, das mit den Marsmännchen war jetzt nicht von Luther, das war von mir, aber von Luther ist, dass er sagt, auch wenn Menschen hier handeln, reden, mit Wasser hantieren, dahinter, mehr noch darinnen, handelt Gott selbst. Eigentlich ist Gott derjenige, der tauft. Und wir sind bloß seine Handlanger. Dritte Frage. Sorry, lieber Luther, hat man schon im 16. Jahrhundert so gefragt. Sorry, aber entschuldige mal, das ist doch bloß Wasser. Nix als das, was auch sonst in der Badewanne oder in der Kaffeetasse schwimmt. Nee, sagt er, das ist komplett falsch. Natürlich ist das Wasser, aber es ist nicht nur Wasser. Es ist Wasser plus Wort. Und das Wort Gottes beim Wasser, das ist es, was diese ganze Geschichte so mächtig macht und eben nicht Badewasser und Kaffeewasser. Okay, muss man drüber nachdenken. Vierte Frage, was bewirkt das? Nun sagt der Luther, wenn Gott redet und wenn Gott tauft, dann ist der Nutzen völlig klar. Ein Mensch wird für Zeit und Ewigkeit mit Gottes Liebe verbunden. Er wird hineingetauft und hineingetaucht in die Familie des himmlischen Vaters. Selig wird er, gerettet, neu, gerecht. Okay, nächste Frage, die fünfte. Wer kann denn solch gewaltige Dinge für sich selbst in Anspruch nehmen? Naja, das ist ganz einfach, sagte Luther. Wer glaubt, will sagen, wer sich beschenken lässt. Es ist keine Leistung nötig. Es ist nur ein sich beschenken lassen. Okay, vorletzte Frage, die sechste. Wieso Wasser? Ja, sagt der Luther, jetzt kommt der harte Teil. Es ist nicht Wasser, das reinigt. Es ist nicht Wasser, das erfrischt. Es ist auch nicht Wasser, das ärgert. Es ist Wasser, in dem wir untergehen und unser Leben aushauchen. Tödliches Wasser. Wasser wie ein Grab. Aber dann, es ist Wasser, aus dem wir herausgehoben werden und ein neues Leben bekommen. Es ist Tod und Auferweckung. Und dann, wenn wir aus dem Wasser herauskommen, ist jeder neue Tag eine Übung im neuen Leben, mit Siegen und mit Niederlagen. Oho, sagen wir. Letzte Frage. Und die letzte Frage ist der Elefant hier im Raum. Was ist der Elefant hier im Raum? Letzte Frage, die auch an Luther schon gestellt worden ist, gar nicht so neu. Wie kann das alles denn für unmündige Kinder gelten, die doch noch gar nicht glauben können? Habt ihr da nicht Unfug getrieben, als ihr Joram Johannes getauft habt? Muss man ja mal fragen dürfen. Tja, sagt der Luther, wenn wir das so genau wüssten, was da in diesen Kindern vor sich geht. Aber okay, machen wir es uns einfach und gehen wir mal davon aus, sie glauben nicht. Gut. Und? Luther sagt, macht nichts. Wie macht nichts? Na, sagt Luther, der Glaube macht nicht die Taufe. Der Glaube empfängt die Taufe. Das ist das Entscheidende. Und darum, hör noch mal genau hin. Gott hat dich beschenkt, als du getauft wurdest. Unverdientermaßen und nicht, weil du so eine fromme Seele bist. Und wenn du damals nicht geglaubt hast, jetzt kommt der entscheidende Satz, wenn du damals nicht geglaubt hast, dann tu es bitte jetzt. Dann tu es bitte jetzt. Und alles ist in bester Ordnung. Gültig ist die Taufe auch ohne deinen Glauben. Du hast empfangen und jetzt glaube. Das ist es, was Gott will und worauf er auch wartet. Fassen wir es zusammen. Taufe ist kein Menschenkram. Gott selbst tauft, wir sind nur Handlanger. Da kommen Wasser und Wort zusammen. Dann ist nichts mehr, wie es war. Menschenkind wird Gotteskind. Das wird uns zuteil, indem wir glauben. Das Wasser bringt unser altes Ego um, aber ein neuer Mensch steigt aus den Fluten. Das gilt auch für Kinder, denn wir machen nicht die Taufe, wir empfangen sie. Und wenn wir damals nicht geglaubt haben, dann sollen wir es eben jetzt tun. Und wie man es in meiner westfälischen Heimat sagen würde, boah, ey, ich hatte keine Ahnung, was für ein tolles Geschenk da in meinem Leben war. Dritter Gedanke. Die Taufe und der Ruf in die Nachfolge. Ich muss das jetzt irgendwie zusammenbringen. Ne? Den Ruf in die Nachfolge, das war uns vertrauter. Und das mit der Taufe, das war fremd, vielleicht. Taufe und Nachfolge. Und dazu muss ich jetzt nach dem einen ganz Großen, dem Luther Martin, den anderen ganz Großen zitieren, den Dietrich Bonhoeffer. Das ist jetzt so ein bisschen wie Messi und Ronaldo in einem Spiel. Oder wenn ich Fußball mag, Federer und Nadal. Ich mache es kurz, versprochen. Der Bonhoeffer hat nämlich darüber nachgedacht, wie das war, als Jesus durch Israel wanderte und Menschen in seine Wandergesellschaft rief, da standen die ja buchstäblich auf. Sie schnürten sich ihre Wandersandalen und sie liefen hinter ihm her. Aber dann kamen diese weltumstürzenden Ereignisse. Jesus starb, Jesus wurde auferweckt, Jesus verließ die sichtbare Welt und ist jetzt an der Seite des Vaters im Himmel. Jetzt geht das ja gar nicht mehr, sagt der Bonhoeffer. Ich kann nicht buchstäblich aufstehen, meine Wandersandalen schnüren und hinter ihm hergehen. Das funktioniert nicht. Wie auch? Okay, sagt er, Bonhoeffer. Das geht sich trotzdem aus. Denn, trara, was damals der Ruf in die Nachfolge war, das ist heute die Taufe. Wer getauft wird, erlebt präzise das, was damals Simon und Andreas, Jakobus und Johannes erlebten. Es ist dieser einmalige, das Leben lang gültige Rufen. Sei bei mir, geh mit mir, tu mit mir. Ich hatte es ja schon angekündigt, das ist die Pointe heute Abend. Was vor Ostern Nachfolge hieß, heißt seit Ostern aus der Taufe leben. Was vor Ostern Nachfolge hieß, heißt seit Ostern aus der Taufe leben. Da bleibe ich noch einen kurzen Moment und überblende mal einfach Taufe mit Nachfolge und Nachfolge mit Taufe. Was kommt denn dabei raus? Erstmal so rum. Taufe ist wie der Ruf in die Nachfolge. Wer getauft wird, wird also dazu gerufen, Jesus nachzufolgen. Wie aber war das mit denen, die zu Jesus gerufen wurden? Sie waren nicht vorbereitet, sie waren nicht qualifiziert, sie waren selbst am meisten überrascht, ihr Leben wurde auf den Kopf gestellt und ihr einziger gemeinsamer Nenner ist Jesus. Er bei ihnen, sie bei ihm. Sein Ruf, sein Einfluss, seine Loyalität, das Markenkennzeichen der Berufenen. Anders gesagt, der Ruf in die Nachfolge ist pure Gnade. Sie, die Berufenen, sind von Gnade überrascht. Und sie haben ein Leben lang damit zu tun, halbwegs zu begreifen, was ihnen da geschenkt worden ist. Taufe ist nichts anderes als von Gnade überrascht und zu Jesus gerufen. Wer getauft ist, ist gerufen, Jesus nachzufolgen, bei ihm zu sein, mit ihm zu tun, von seiner Loyalität getragen. Bist du getauft? Dann folge Jesus nach. Das ist deine Lebensaufgabe. Nun mal andersherum. Nachfolge ist wie getauft werden. Wie war das denn mit dem getauft werden? Es ist kein Menschenkram, es ist Gottes Initiative, Gottes Tat, es ist ein Ende des Alten, ein Beginn von etwas ganz Neuem. Es ist die wichtigste Stunde in unserem Leben, wenn wir hören, dass Jesus uns ruft. Wer hört und Jesus nachfolgt, lebt in einem neuen Leben. Das Alte geht im Wasser unter. Das Neue steigt aus dem Wasser heraus und dann wird es ein Leben lang eingeübt. Wir haben es nicht gemacht, wir haben es nur staunend empfangen, was Gott uns da schenkt. So sagt es der Bonhoeffer, wer getauft wird, wird in das Leben eines Jüngers berufen. Nicht so, dass man hinter ihm herlaufen könnte, das ist vorbei, aber doch so, dass wir in unserem Leben, auch wenn wir ihn nicht sehen, ihn liebhaben, mit ihm reden, auf ihn hören, nach seinem Willen leben. Bonhoeffer fragt übrigens auch, ob man Kinder taufen darf. Und seine Antwort ist ein glasklares Jein. Man darf es, sagt er. Man darf auch Kindern diesen Ruf in die Nachfolge schenken als eine große Lebensberufung vor allem anderen. Aber, sagt er, Vorsicht. Das ist nur dann richtig, wenn auch eine Gemeinde da ist, die dem getauften Kind erklärt und ans Herz legt, was das alles bedeutet. Taufe ist also der Ruf in die Nachfolge. Und Nachfolge ist wie getauft werden, und aus der Taufe leben. Letzter Gedanke. So what? Warum mussten wir das am 11. Oktober hören? Und was hilft das unseren Marsmännchen? Nur die zweite Frage, die ist schnell beantwortet, nämlich wahrscheinlich gar nichts. Die Marsmännchen werden vielleicht begreifen, das scheint wichtig zu sein und sie scheinen es ernst zu nehmen, diese christlichen Erdlinge, hat irgendwas mit Ertrinken und mit Neugeborenwerden zu tun, aber viel mehr haben wir nicht verstanden. Aber eigentlich will ich ja auch heute Abend nicht Marsmännchen aufklären, sondern will uns als Gemeinde helfen, dass wir uns über etwas ganz, ganz Wesentliches im Zentrum unseres Glaubens verständigen. Wenn Taufe der Ruf in die Nachfolge ist und genauso funktioniert wie Nachfolge und wenn Nachfolge wie Taufe ist und derselben Logik folgt wie die Taufe, dann haben wir zum Schluss zwei kleine Dinge zu überlegen. Das eine, Jesus beruft bis heute Menschen wie Simon und Andreas, wie Johannes und Jakobus. Und zwar nicht, weil sie sich so wunderbar eignen, weil sie so viel schon begriffen haben oder weil er ihren reifen christlichen Glauben gerne belohnen möchte. Er ruft sie, weil er sie liebt. Und er ruft sie, weil er sie bei sich haben will. Er ruft sie und er weiß bei jedem Einzelnen von uns, Das wird jetzt ein hartes Stück Arbeit, bis die begriffen haben, worum es hier geht. Sie werden zweifeln, versagen, sie werden den Glauben manchmal unterwegs liegen lassen, sie werden mich enttäuschen. Aber ich werde ihnen nicht die Freundschaft kündigen. Wir taufen nicht als Belohnung. Wir taufen nicht nach genauer Überprüfung des reifen Glaubensniveaus. Wir taufen nicht zur Bestätigung einer Bekehrung. Wir taufen Menschen, die den Ruf Jesu empfangen. Du, folge mir nach. Und das ist eine ziemlich unbequeme Aussage für die, die die Taufe nicht ernst nehmen. Und nicht ernst nehmen kann man die Taufe auf zweierlei ganz unterschiedliche Weise. Die Taufe nimmt nicht ernst, wer in ihr nicht den Ruf in die Nachfolge vernimmt. Eine folgenlose Taufe, so ein familiärer Feierakt, eine Eintragung in ein kirchliches Mitgliedschaftsregister, ist zwar immer noch gültig, aber sie kommt nicht zum Ziel. Wenn wir taufen, dann nur so, dass wir auch zum lebendigen und mündigen Glauben beitragen. Es ist aber auch noch in einer anderen Hinsicht eine unbequeme Aussage. Denn auch die nehmen die Taufe nicht ernst, die in ihr nicht den Ruf in die Nachfolge vernehmen. Die nicht verstehen, dass die Taufe unverdiente Gnade ist, dass sie allem vorausläuft, was wir dann tun. Erst wird gerufen, dann wird aufgestanden und dann wird nachgefolgt. Am Anfang und dann immer wieder an jedem Morgen, den Gott werden lässt. Folge mir. Ja, ich folge dir. Erst die Gabe, dann die Aufgabe. Erst der Ruf, dann das Aufstehen. Erst das Wort, dann der Glaube. Der Glaube empfängt. Der Glaube macht nicht. Und die nehmen die Taufe nicht ernst. Die Latte immer höher hängen, bis sich ein Mensch dann endlich, vielleicht, der Taufe für würdig erweist. Ob Simon und Andreas, Jakobus und Johannes dann wohl jemals getauft worden wären? Das war das eine. Und nun das Letzte. Du bist getauft? Dann freue dich. Freue dich ohne Maß. Denn an deinem Lebenshäuschen ist der Herr selbst vorbeigekommen. Und er hat gesagt, du, Andreas, Martin, Marit, Ina, wie immer du heißt, du sollst mir nachfolgen. Dich erwähle und berufe ich. Dich will ich in meiner Nähe haben. Dich will ich mitnehmen. Du sollst mir zur Hand gehen. Ich rufe dich jetzt. Du bist nicht qualifiziert. Du bist aus himmlischer Perspektive nicht fromm genug. Du bist nicht entschieden. Macht nichts. Ich investiere in dein Leben auf Risiko. Ich rufe dich. Du bist jetzt mein. Komm, folge mir, ihr Getauften. Ihr tragt ein großes Geheimnis in euch und ihr habt ein großes Versprechen bei euch. Bei euch, jedem Einzelnen, jeder Einzelnen ist Jesus vorbeigekommen und hat euch berufen. Und wen er ruft, den lässt er nicht zurück. Den schickt er nicht mehr weg. Bei dem bleibt er. Und ihr Getauften, ihr habt eine Lebensaufgabe. Folgt Jesus nach. Das ist die Taufe, über die wir uns freuen. Ein großes Versprechen und eine Lebensaufgabe. Amen.